3, 2, 1.
Ja, hi, moin. Wir haben es tatsächlich bei unserem Podcast offline immer gut geschafft, einfach reinzustarten, ohne eine offizielle, hey, herzlich willkommen beim Spielekeller.
Jetzt aber einfach nur lazy hosting.
Ja gut, aber wir haben ja gesagt, das ist ja hier so unser Spaßprojekt, das soll ja auch so bleiben.
Ja, so machen wir das ja auch.
Schön, dass ihr beiden heute da seid in unserem Spielekeller. Und Arno, du bist das zweite Mal da.
Ich bin das zweite Mal da. Ich glaube, es war vor 2 Jahren auf der OMR. Und ich höre Hall, könnt ihr mich gut hören?
Ja, ja. Du hast eine laute, starke Stimme.
Ich weiß.
Nämlich gedacht, jetzt zum letzten Format machen wir es so laut, dass dann auch die letzte Reihe das hört.
Das ist sehr, sehr gut.
Arno, Feedback
also,
von dir.
Ich war im Spielekeller vor 2 Jahren auf der OMR.
Ja.
Ich glaube, am Sony-Stand oder sowas war das.
Ne? Genau.
Und es hat Spaß gemacht.
Geil, dass ihr heute da seid und du wieder da bist und Heiko, du zum ersten Mal. Wir haben festgestellt, weder Chris noch ich, wir kennen uns nicht. Müssen wir heute nachholen.
Ihr kennt euch auch nicht?
Nein, Heiko und ich haben es erfolgreich geschafft, immer aneinander vorbeizugehen.
Ach, wie lustig. Es ist sehr unwahrscheinlich, da wir ja auch ein bisschen im selben Teich fischen, aber wir sind das aus dem Weg gegangen bisher. Aber ich freue mich.
Ja, also ernsthaft, ich freue mich auch. Ich habe tatsächlich immer wieder von verschiedensten Kollegen und Kollegen von dir immer wieder gehört, ja, Heiko ist ein super Kerl, den musst du mal kennenlernen. Und dann hat mir niemand mal sozusagen die Hand ausgestreckt und gesagt, hier, das ist der Heiko.
Das kann ich bestätigen, also das mit dem Superkerl.
Ja, auch du hast das sicherlich schon mal gesagt. Ich weiß, Budi hat das schon mal gesagt, ich glaube Eddie, also alle haben das irgendwann schon mal gesagt. Mega cool, dass ihr heute da seid. Zur Primetime, das ist unser letztes Panel für heute, also unser Podcast.
Wie wir schon festgestellt haben, sind wir jetzt alles, was zwischen euch und Bier steht. Ich weiß, ihr wollt beide Bier.
Ja. Also erstmal für alle Leute, die euch nicht kennen, lasst uns das einmal zumindest doch nochmal ganz vernünftig machen, denn die eine oder andere Person kennt den Arno vielleicht schon bei uns aus dem Podcast, aber Heiko, wer bist du denn?
Ja, ich bin der Heiko Gogolin, ich bin seit mittlerweile 8,5 Jahren bei Rocket Beans, bin ansonsten aber so ein Spielejournalismus-OG, früher Chefredakteur des G-Magazins. Ich habe mit Uke Bosse eine Sendung namens Reload gemacht, eine Fernsehsendung. Darüber haben Arno und ich uns auch kennengelernt. Also wir kannten uns vorher schon, aber haben erstmal zusammengearbeitet. Die Sendung habe ich für Arnos zweite Firma Riesenbuhai damals gemacht. Und ja, ich habe immer die Felder gewechselt. Also komme vom Print, bin dann zum Fernsehen gegangen und mit Rocket Beans machen wir jetzt quasi eigentlich alles.
Ich schätze dich mal so auf die 50 und ich würde tippen, du spielst noch, aber bestimmt eher so Jump'n'Runs.
Habt ihr schon vorher geredet?
Ja, wir haben vorher geredet, ja. Ganz genau.
Weil sonst hätte ich mir nicht vorstellen können, dass Chris sich das traut, bin ich ganz ehrlich.
Hätte ich auch nie gemacht.
Lass uns, also erst, okay, ich muss jetzt eigentlich den Satz aufgreifen, weil ihr macht irgendwie alles, das würde ich so bestätigen, aus der Vergangenheit sehr wilde Truppe, seid ihr immer noch, bin ich mir auch sicher. Aber ihr habt schon angefangen, irgendwann Strukturen reinzubauen. Also auch so Entity-technisch und ein bisschen sauberer aufgestellt zu sein. Ich meine, ihr habt sehr viele kreative Köpfe, auch als Gründungsteam. Aber ihr habt euch da weiterentwickelt. Ja, fangt mal an.
Ja, mache ich mal weiter. Also tatsächlich haben wir also den großen Vor- und den großen Nachteil, dass wir sehr viele Dinge bei uns vereinen. Also wir machen Sendungen für uns selbst, wir machen Sendungen für andere Auftraggeber, wir produzieren White Label, Bühnenauftritte, wir haben ein eigenes Modelabel, wir haben Computerspiele auf den Markt gebracht. Und das ist zwar ein großer Vorteil, weil wir sehr viele Talente in-house haben, wir haben aber gemerkt, dass es ein Identitätsproblem gibt. Und gerade die Kernmarke Rocket Beans, Rocket Beans Television, Rocket Beans TV müssen wir wieder stärken. Insofern sind wir gerade in so einem Prozess, diesen anderen Geschäftsbereichen eigene Namen zu geben, eigene Identitäten, eigene Brandings und nur noch das, was wir für uns selbst produzieren, heißt dann Rocket Beans TV. Sogar die Firma selbst wird umbenannt von Rocket Beans Entertainment in Beans Entertainment.
Und wir haben noch ein Artist Management, das wird Astronaut Artist sein. Ist es schon, hier mal schon eine eigene Webseite und unsere Auftragsproduktionsunit wird mit Flight Productions. Für die produzieren wir ja jetzt schon eine wöchentliche Sendung für ZDF Neo, eine wöchentliche Sendung für Kika, haben gerade 4 Doku-Folgen für den WDR gemacht und die Tagesschau produziert für den NDR und SWR. Also auf Twitch, Tagesschau auf Twitch für junge Leute.
2 Sachen. Auf der einen Seite, super, weil ich glaube, hört sich jetzt so komisch an, ihr habt 100.000 Jahre Erfahrung im Business auf unterschiedlichsten Ebenen bei euch im Haus. Aber irgendwie werdet ihr trotzdem dann erwachsen jetzt, wenn man das so sagen kann, aus Business-Sicht. Und Jetzt habe ich den zweiten Punkt vergessen. Fantastisch. Natürlich. Der zweite Punkt ist, um das nochmal kurz aufzugreifen, als wir auf der OMR gesprochen haben, letztes Jahr, waren wir an so einem Punkt oder wart ihr an einem Punkt, wo ihr, ich glaube, schon relativ viele Herausforderungen hattet und genau an dem Punkt auch, ich glaube, die Feststellung war schon da und ihr habt, glaube ich, da auch schon angefangen an Strukturen und Veränderungen, also ne, Change und so war mittendrin. Und das ist ja auch so ein bisschen unser Aufhänger auch für heute. Ne? Hey, cool, dass wir uns wiedersehen. Wir sind wieder in Hamburg, so wie damals schon. Und wir wollen auch vor allen Dingen mal herausfinden, was hat sich so verändert? Ihr seid natürlich noch nicht fertig, ist man sowieso nie, aber ihr habt einiges geschaffen.
Ja, wir sind, also jetzt auf Zielgeraden, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir sind wirklich sehr weit vorangeschritten. Und zu OMR-Zeiten war es eher ein Zwangschange. Ne? Also wir reden da ja relativ offen drüber. Wir haben machen einmal im Jahr den Beans Report. Den haben wir dieses Jahr das erste Mal zusammen gemacht. Und wir haben halt einfach 2022 und 2023 das erste Mal in unserer Firmengeschichte Minus gemacht. Und das war eine sehr ungewohnte und ungeile Erfahrung, damit umzugehen und da ins Straucheln zu kommen. Und das hat uns dazu einfach, das war ganz klar, dass wir uns konsolidieren müssen, dass wir uns auch neu strukturieren müssen. Du hast immer so einen schönen Vergleich mit den Kartons im Schrank. Wie war das nochmal?
Ach so, ja, ich habe einfach, in guten Zeiten packt man sehr viele schwierige Themen halt einfach in den Schrank rein und packt sie da rein. Und in schlechten Zeiten muss man halt jedes einzelne Ding wieder auspacken. Und wir mussten tatsächlich uns wirklich jedem Karton widmen. Und wir haben streckenweise die Fächer aufgemacht und uns alles entgegengepurzelt. Aber es ist wirklich so, es gibt, also das ist natürlich in gewisser Weise auch eine Führungsschwäche, sich manchen Themen nicht hart zu widmen. Aber es gibt halt auch einfach Themen, es gibt personelle Verquickungen, es gibt irgendwie, vieles ist einfach kompliziert. Und ich glaube, also für mich ist es so, ich bin ja gar kein gelernter Businessmensch und ich bin in dieser schlechten Zeit erst zum wirklichen Geschäftsführer geworden. Also ich war Geschäftsführer, muss ich ehrlich zugeben, Arno, bevor ich es überhaupt konnte. Aber in dieser schlechten Zeit habe ich wirklich gelernt, okay, wie führt man tatsächlich? Und man muss halt viele Stränge zusammenhalten. Man muss uns ganz viele Themen auch kritisch angucken und uns auch kritisch selbst hinterfragen. Es ist halt einfach so. Also es gibt immer viele Leute, die laufen rum und denken, ja, wir sind die Allergeilsten. Aber wir müssen halt auch offen zugeben, wir wussten halt ein paar Sachen auch nicht. Und das Ding ist ein bisschen über den Kopf gewachsen.
Ja, aber trotzdem denken wir auch, dass wir die Allergeilsten sind.
Schon, ja.
Hast du da ein Beispiel? Also hast du irgendwie ein oder zwei konkrete Themen, wo du sagst, so, da bist du am meisten gewachsen und da hast du jetzt am meisten vielleicht auch dich verändert, um mit den Themen umzugehen?
Naja, also erstmal habe ich eine ganz andere Zahlenperspektive. Das ist jetzt wahnsinnig boring und das müsste eigentlich sagen, das ist das kleine 1x1 des Geschäftsführers. Aber es ist einfach so, ich habe einen ganz anderen Blick auf Zahlen. Wir mussten auch unser Backend sozusagen, also das, was bei Rocket Beans dahinter steht, auch ganz anders aufstellen, weil wir haben vorher die Sachen halt auch nicht vernünftig getrackt. Das ist halt so dieser Gemischtwarenladen, wie wir ihn vorhin genannt haben. Das bedeutet auch, ganz viele Projekte sind durcheinander gepurzelt. Es ist jetzt nicht so, dass Arno hier sitzen und komplett Freestyle einfach irgendwelche Budgets raushauen, aber es ist wirklich so, wir mussten uns alles angucken. Ich würde jetzt sagen, ich sehe langsam die Matrix von Rocket Beans.
Absolut. Und du bist auch, hast du die Führungsrolle einfach angenommen. Also du bist richtig mit in die Führung proaktiv reingegangen. Und das habe ich sehr angenehm gespürt, logischerweise.
Und es ist auch so, woran ich vielleicht auch gewachsen bin, es mag absurd klingen, dass es halt auch einfach mehr Kritik denn je gab. Also ich musste meine eigene Rolle sozusagen auch stärker ausführen, weil es ist natürlich klar, wenn es nicht gut läuft, dann gibt es x Leute, die fragen sich, was machen Arno und Heiko eigentlich den ganzen Tag? So, die kommen irgendwie spät und gehen früh und was weiß ich. Und wir sind alle kurz vorm Burnout in der Firmenführung. Aber natürlich gibt's diese valide Perspektive. Und damit halt auch klarzukommen, dass es halt irgendwie, genauso wie man sagt, jeder deutsche Bundestrainer hat sicherlich jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin von Rocket Beans auch eine eigene Meinung, wie man aus dieser Krise rauskommt. Und das halt anzunehmen und nicht jeden Abend zumindest mit unter das Kissen zu nehmen, das ist, glaube ich, auch ein Wachstumsprozess.
Und kommen spät und gehen früh heißt ja nicht, dass wir spät anfangen zu arbeiten. Denn um 9.30 Uhr geht die Arbeit mit einem Morningcall los. Oft ist vorher schon irgendwas. Es ist halt einfach nur ein hybrider Mix zwischen Homeoffice und Dings. Das siehst du aber nicht, wenn du halt bis 11 Uhr abends im Studio bist und da Sendungen umsetzt und so weiter und wir halt seit
17
Uhr nicht mehr da sind. Ja.
Sorry, bei der G früher war es auch so. Da habe ich halt angefangen als Redakteur und ja, der Geschäftsführer, der ist echt, der war immer ellenlang in der Mittagspause und so weiter. Und ich dachte, was macht er eigentlich den ganzen Tag? Ich halte hier gerade den Laden zusammen. Und ich bin ganz sicher, dass es viele Leute geben, die denken, wie gesagt, was machen wir den ganzen Tag? Und die halten den Laden zusammen. Und die halten tatsächlich den Laden zusammen. Aber wir halt auch. Wir stehen ganz oben und halten die Fäden in der Hand.
Ja. Nehmt ihr die anders mit mittlerweile? Also geht ihr weiß ich nicht, vielleicht noch transparenter dann auch mit Mitarbeitern um oder Mitarbeiterinnen und erklärt das alles? Oder?
Das zeigt ja eigentlich der Beans Report, wenn wir unsere Community so transparent gegenüberstehen, wäre es ja Quatsch, wenn wir es dem Team nicht noch machen. Also sie kriegen natürlich noch mehr Insights. Es ist aber bei 108 festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch eine Herausforderung, das auch gut zu machen. Also die Kommunikation ins Team ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und da haben wir auch schon Fehler gemacht, aber ich glaube, da sind wir wesentlich besser geworden.
Ganz kurz nochmal auf das Persönliche, weil du da so schön gerade schon zu gesprochen hast. Was sind eure größten Learnings oder Takeaways? Wie seid ihr in der Zeit damit umgegangen? Ich kenne das ja selber auch, ne? Also in schwierigen Zeiten. Wenn alles auch mal runterpurzelt, man merkt, okay, da hat man noch nicht so gut gearbeitet in Führung und so weiter. Denn da fragt man natürlich auch selber viel. Wie ist das euch gegangen und wie seid ihr damit umgegangen?
Also das Negative ist, das habe ich auch in dem Beans-Report im letzten gesagt, ich habe immer viel gearbeitet. Ich habe 1995 nach dem Diplom angefangen zu arbeiten, habe 7 Jahre angestellt gearbeitet, war am Ende Chefredakteur und Mitglied der Geschäftsleitung bei einer Produktionsfirma, habe mich dann 2003 mit meiner ersten Produktionsfirma selbstständig gemacht, 2011 Rocket Beans gegründet. Es war immer ultra viel Arbeit, es hat mir aber immer ultra viel Spaß gemacht. Und der Unterschied bei 22 und 23 war, das war der Horror. Also da ist der Spaß verloren gegangen, wenn du auf einmal so ins Straucheln kommst. Und das geht dann auch an die Substanz. Und da bin ich jetzt froh, dieses Jahr macht wieder Spaß. Also wir sind noch nicht über dem Berg, aber wir haben echt viele gute Stellschrauben gedreht und das stimmt mich positiv und es fängt an, wieder Spaß zu machen und das ist gut.
Ich glaube, so ein Learning, das betrifft uns beide, ist halt, dass wir auch ein bisschen strenger werden müssen einfach. Also Arne und ich sind von der Kategorie her eher liebe Geschäftsführer. Und das ist auch super. Und in meinen bisherigen Projekten, ich habe ja G genannt, Reload, gibt's halt immer eine ganz starke Eigenmotivation von den MitarbeiterInnen. Die kommen halt und wollen das möglichst geilste Produkt machen, das möglichst geilste Heft, die möglichst geilste Sendung. Und bei Rocket Beans behaupte ich auch, dass viele Leute bei uns das möglichst geilste Produkt machen wollen. Aber trotzdem muss man mit so vielen Leuten in schwierigen Zeiten die Fäden halt einfach enger halten. Und ich bin immer schon jemand, der in Personalgesprächen tatsächlich gute Feedback-Kultur halt hatte, aber trotzdem deutlich mehr einzufordern. Das ist für mich eine Sache, die, also es ist eigentlich selbstverständlich, aber ich bin eher so vom Typ her so ein Moderator, so ein Neudeutsch, das klingt immer blöd, so ein Enabler, dass ich versuche, die Leute zu motivieren, aber wir müssen jetzt tatsächlich auch ein bisschen mehr einfordern.
Ja, und auch einschreiten. Also es ist natürlich so, wenn die Leute wenn die Leute nach der Gamescom am Limit sind und dann kommt der nächste Auftrag rein und so weiter und dir fallen Sachen auf, die du eigentlich kritisieren willst, besprechen wir die, spiegeln uns gegenseitig, sehen es genauso, gehen aber nur ganz soft rein oder sagen, wir warten, bis das jetzt vorbei ist, weil das würde jetzt noch zu einem zusätzlichen Abfuck führen. Also das ist auch eine Frage von Führung, dass man das versucht, möglichst auch so zu machen, dass es ankommt und was bewirkt und nicht demotiviert.
Ich meine, einfordern ist dann gleichzusetzen mit klare Linie, wie man führt, oder? Also es ist im Prinzip das Gleiche, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Was sind da konkrete Beispiele? Also jetzt Balance halten, verstehe ich, ne? Im richtigen Moment auch die richtige Entscheidung zu treffen, vielleicht nicht draufhauen, wenn die Leute gerade am Limit sind.
Ja, konkrete Beispiele, wenn jetzt irgendwelche Insights von irgendwelchen Mitarbeitenden, wo die irgendwas gemacht haben, was nicht ist. Also wir beide sind auch nicht perfekt, wir machen auch Fehler und so weiter. Und ich finde, eine Fehlerkultur ist extrem wichtig, dass man zu sagen, das ist wie ach, du großes Phrasenschwein, dass man tatsächlich, das ist eine Stärke, wenn man zu seinen Fehlern stehen kann. Und es gibt halt einfach, das ist dann auch bei jedem Einzelnen in der Sozialisation begründet. Manche hat es halt einfach nicht gelernt und hat halt, ist so groß geworden, dass man Sachen lieber unter den Tisch kehrt. Und manche haben es aber einfach so gelernt, dass sie kein Problem damit haben und offen damit umgehen. Und das ist was, was man versuchen muss, den anderen Leuten beizubringen, dass das wichtig ist. Und ja.
Und es gibt halt so eine Diskrepanz. Also einerseits muss man als moderne Firma möglichst viel Verantwortung nach unten durchdeklinieren. Wenn man jetzt mal so hierarchisch, das ist immer blöd, oben, unten und so. Aber ich sag jetzt einfach mal vom Organigramm, von der Pyramide sind wir die Pharaos. Und man muss tatsächlich ganz viel nach unten durchdeklinieren. Und ganz viel Verantwortung. Also je mehr Leute, die es besser wissen, selbst entscheiden, ohne Arno und mich, desto besser ist es, desto schneller und agiler ist eine Firma. So. Aber tatsächlich wissen Arno und ich mit unserer Erfahrung manche Dinge einfach auch besser. Und das sozusagen laufen zu lassen, den Leuten diese Eigenverantwortung zu lernen und dann aber auch reinzugehen, ist ganz, ganz schwierig. Weil es gibt auch Untersuchungen von so moderner Arbeitskultur, wo immer alle sagen, ganz toll ohne Chef. Und die Frustration, wenn man so eine Kultur aufbaut, dass die Leute selbst entscheiden, wenn dann die Chefs reingehen, ist von der Untersuchung her frustrierender für die MitarbeiterInnen, als wenn man von vornherein alles delegiert und ganz eng kontrolliert. Das heißt, es gibt wirklich so diese Diskrepanz. Und Arno und ich haben gemerkt, ja, scheiß drauf, wenn wir es besser wissen, dann müssen wir tatsächlich das auch einfach manchmal sagen.
Das kann man ja auch genauso erklären, glaube ich. Ne? Das immer so ein bisschen klingt das wie Mutti. Ne? Mutti weiß immer alles besser. Man macht die Sachen aber trotzdem und dann hat Mutti meistens am Ende trotzdem recht gehabt, aber man hat die Fehler halt gemacht. Aber es gibt ja schon Dinge, die du, wenn du die im Vorfeld abfedern kannst, du auch abfedern möchtest. Du hast gerade von Hierarchie gesprochen. Ich habe das, also ich habe noch ganz anders gelernt. Da war das auch einfach nur hierarchisch. Und da ging das aber auch so ab mit, du baust ein Slide Deck und das wird halt durchgeflippt. Und wenn die Headlines irgendwie nicht gleich anfangen oder wenn die Boxen verschoben waren, dann war das so, ja, machst du nochmal, ne?
Also wir versuchen schon eine Kultur zu schaffen, dass wenn die Leute mit uns was zu kritisieren haben, dass sie das bitte auch sagen.
Ja.
Also das gibt's ja auch ganz oft, dass sozusagen, wenn der Chef was sagt, dann ist egal, ob es total hanebüchen ist oder nicht, es wird nicht gesagt. Das macht auch nicht jeder, das kann auch nicht jeder, aber ich freue mich darüber, wenn mir jemand sagt, ey, das sehe ich komplett anders, das ist doch totaler...
Wie macht ihr das? Ja. Also wie forciert ihr genau das? Also wie forciert ihr so genau, also dieses Gefühl von, du hast ja schon irgendwo eine Hierarchie dann in dem Moment, aber dass dann Leute sagen, ey, ich kann denen das auch wirklich sagen und ich kriege da jetzt auch nicht auf den Deckel?
Spannende Frage.
Ja, also wir haben auf jeden Fall eine sehr offene Kultur. Das Büro ist tatsächlich immer offen und wenn das Büro offen ist, können die Leute reinkommen. Wir haben natürlich Möglichkeiten, dass die Leute Feedback im Unternehmen geben. Die können uns auch anonym Fragen stellen tatsächlich. Also nicht nur so ein anonymes Tool, was man gesetzmäßig halt haben muss, wenn schlimme Dinge passieren, Diskriminierung oder so. Und die können uns auch anonym Fragen stellen und zu diesen Fragen nehmen wir dann in der Vollversammlung, also dem Meeting, wo wir uns dann einmal die Woche treffen, Townhall-Meeting, bla bla bla, immer diese ganzen Begriffe, da nehmen wir dann halt Stellung. Weil das, da müssen wir auch wirklich sagen, also ich glaube, wir haben eine relativ offene Feedback-Kultur, aber es ist natürlich auch eine Frage, kennen die Leute Arno und mich? Und Leute, die Arno und mich kennen, die sind eher mal kritisch und wir dürfen uns nicht in die Tasche lügen, dass jeder uns jetzt alles ins Gesicht sagt. Deswegen, es gibt diese wirklich nicht trackbaren Fragen, die die Leute uns stellen können. Und da müssen wir dann auch irgendwie mit umgehen, tatsächlich.
Ein kleines Feedback, wenn du kannst, Arno, gerne noch ein bisschen näher ran.
Das kann ich.
Dann hörst du dich auch unfassbar sexy an. Das ganze Thema Kultur, Feedback, Thematik ist ja bei uns übrigens auch ähnliches Thema. Ne? Also wir haben auch mit allen guten Zeiten dann auch die herausfordernden Zeiten jetzt zuletzt da festzustellen, dass Leute dann auch Sorge haben oder sich nicht trauen, Feedback zu geben, ist ein Riesenthema. Wir alle lieben es. Ja, in dieser Runde, glaube ich, sind wir alle d'accord. Wir freuen uns über Feedback. Wir können damit umgehen. Wir wollen damit umgehen. Wir haben da Bock drauf, weil wir nur dann besser werden können. Aber dann auch festzustellen, okay, Leuten, wo du es eigentlich zutrauen wirst, das nicht trauen, ist einerseits erstmal, ne, auch wieder so eine Führungsschwäche in meiner Welt. Also muss ich mir eingestehen, ich schaffe es gerade nicht, dass sich jemand wohlfühlt. Da haben wir jetzt zum Beispiel bei uns auch lange dran gearbeitet und das erste Erfolge heißt noch lange nicht, dass wir da schon durch sind, aber man merkt endlich, dass da was passiert, indem man halt ein bisschen mehr Teambuilding macht, indem man, ne, also auf andere Art und Weise näher dran ist, weil nur zu sagen, dass die Tür offen ist, ne, kennen wir ja alle, ändert nichts. Da muss man tatsächlich auch greifbar für die Leute sein und wieder stringent straight sein, aber andererseits auch irgendwie nahbar, damit man auch das Gefühl hat, ist auch nur ein Mensch und nicht der Chef die ganze Zeit. Ne? Oder wie seht ihr das?
Ich würde einfach nur reinhaken und sagen, ich glaube, ich gebe ganz oft scheiße Feedback. Also ich bin einfach immer nicht immer so gut im Feedback geben, weil ich halt einfach, also ich mag auch dieses Sandwich nicht. Ich bin da meistens sehr direkt. Ich will, also ich poliere gerne Dinge. Ich möchte Dinge gerne besser machen und ich will die Sachen, die nicht funktionieren, dann auch ausmerzen. Und ich komme ganz
da grinst, oft, da müssen gleich was sagen.
Ja, aber ich komme ganz oft nicht aus mir raus und bin dann auch einfach so und muss mich dann immer wieder selbst einfangen und ne, ein bisschen mehr Kontext geben und vielleicht erklären, warum ich das so gesagt habe. Aber ich lande ganz oft immer im Muster. Und ich glaube, das ist so eine meiner größten Schwächen, ne, bei dem Thema.
Ja, die Sandwich-Methode ist leider auch irgendwann durchschaubar. Also es ist tatsächlich so, eigentlich finde ich es ganz gut, weil ich würde halt auch immer mit Lob starten. Aber irgendwann haben Leute auch mich dann durchschaut im dritten Personalgespräch oder vierten Personalgespräch und ich fange dann an und sage, das ist gut. Und die so, ja, Heiko, komm jetzt mal zum Fleisch, bitte.
Genau. Tatsächlich. Ich habe tatsächlich angefangen, die dann mit dem Augenzwinkern zu machen. Also das ist tatsächlich, weil man weiß, dass man durchschaut wird, dies mit dem Augenzwinkern die Sandwich-Taktik anzuwenden, aber trotzdem zu meinen, dass dieses Lob ernst gemeint ist. Und dann funktioniert das eigentlich, weil man dann einfach so eine Art von Vertrauensgefühl aufbaut, hoffe ich zumindest.
Ja, aber Kommunikation ist eine Bitch. Also das ist wirklich echt schwierig. Und will ich auch überhaupt nicht behaupten, dass wir da sind, wo wir wirklich hinwollen. Man sieht es tatsächlich auch, keine Ahnung, es gibt dann Leute, die das Unternehmen verlassen, die schreiben dann Kununu-Bewertungen. Und oftmals bin ich nicht ganz damit einverstanden. Und nicht, weil ich jetzt irgendwie sauer bin, dass sie das negativ sehen, sondern weil ich weiß, dass ganz viele Firmen Probleme mit Kommunikation haben oder Kommunikation eine enorme Herausforderung ist. Ich glaube, die zwei größten Probleme, die Firmen haben, sind einfach Kommunikation und Wertschätzung. Wertschätzung auch für alle Leute, für jede einzelne Person, die das Ganze mitträgt. Und dementsprechend ist es wirklich schwierig. Und ich glaube, es gibt Leute, die werden es jetzt hören, die bei uns arbeiten, die denken, ja ey, was, das ist überhaupt eine schlechte Kommunikation bei euch und könntet euch viel öfter äußern. Aber ich behaupte, und das dass wir gar nicht so schlecht sind. Ich weiß, dass Leute, die schon an anderen Firmen gearbeitet haben, das ähnlich sehen. Aber wir haben viele junge Leute, das ist die erste Arbeitsstelle und die sind natürlich dann auch, haben vielleicht, ich will nicht sagen falsche Ansprüche, aber die haben vielleicht noch nicht gemerkt, dass das halt einfach unglaublich schwierig ist.
Das haben wir ganz oft gemerkt, dass gerade Leute, die vorher ein, zwei oder drei andere Arbeitsstellen hatten, ganz anderen Blickwinkel auf unsere Kultur sehen und pflegen und wertschätzen können, als Leute, die halt ihren ersten Arbeitsplatz bei uns haben, weil eine gewisse Frustration, ist ganz normal, dass die sich nach ein paar Jahren irgendwie, dass die einkehrt. Aber wenn du dann das vergleichen kannst mit anderen Arbeitsstellen und überlegst, wie es da war, dann ist das halt, kann man anders damit umgehen, als wenn es das Einzige ist, was du kennst. Und
ist so spannend, weil ist mir damals schon aufgefallen, wir haben so viele Überschneidungspunkte in unseren Unternehmen, weil wir auch ähnliche Arbeitskräfte haben, ne, die ähnliche Jobs machen und dann entwickelt sich auch die Kultur sehr ähnlich.
Wie viele Leute seid ihr?
Na gut, wenn du alles zusammen nimmst, sind wir auch knapp 100, ne? Aber dann hängt dann davon ab, wie du es dann siehst, je nach Entity, das ist ja dann schon bei uns sehr aufgeteilt. Aber im Kern, wenn ich jetzt TakeTV sehe, hatten wir in der Spitze so knapp 60, die dann so Core-Content-Produktion und drumherum waren. Und was mir da gleiche Thematik aufgefallen, erfahrenes Personal bedeutet, die haben schon ein, zwei andere Jobs gemacht, die wertschätzen das ganz anders, weil sie einen Vergleich haben. Leute, die, und das überhaupt nicht negativ gemeint und völlig nachvollziehbar, wenn ich den ersten Job habe und nichts anderes kenne, dann ist meine Erwartungshaltung das, was mir da gerade gezeigt wird und ich kann auch gar nicht so gut vergleichen. Das verstehe ich auch total und da muss man dann als Führungskraft in meiner Welt überlegen, was sind die Lösungen für junge, weil wir wollen ja junge Leute, weil die sich mit dem Thema oft auch stark identifizieren und das gut verstehen, aber der Mix ist wichtig. Wir haben zum Beispiel auch entschieden, mehr erfahrenes Personal im Mix, es geht nicht anders. Ich glaube, wir kriegen keine gute Kultur hin, wenn wir nicht mehr erfahrene Leute haben. Kostet uns mehr Geld, aber lieber dann 5 Leute weniger, dafür aber dann ein stabiles, starkes, diverses Team im Sinne der Altersstruktur und dann hast du eine gesundere Kultur. Ja?
Agreed.
Ja, bei uns spielt auch noch so eine Rolle. Wir sind halt ein sehr spezielles Unternehmen. Also Rocket Beans hat so eine sehr spezielle Identität und dementsprechend auch eine Erwartung. Und wenn dort junge Leute kommen und bei uns anfangen, dann ist es vielleicht auch emotionaler, als wenn sie bei Siemens anfangen würden. Und daraus, also es ist nicht da, ich würde es mir als Geschäftsführer zu einfach machen, wenn ich sagen würde, kritische Kommentare auf Kununu sind einfach enttäuschte Liebschaften, die sich bei Rocket Beans was anderes erhofft haben. Aber es spielt auf jeden Fall mit, dass die Kultur insgesamt dadurch emotionaler sind. Viele Leute erhoffen sich dann, okay, jetzt hängen wir jeden Abend alle zusammen ab und so. Und das war vielleicht in den ersten Wochen und Monaten so, aber natürlich hat sich es bis zum gewissen Maße normalisiert. Und das ist, glaube ich, ein Problem, was nicht nur wir haben, aber gerade Firmen mit so einer ganz starken Identität halt haben.
Und Corona war natürlich, also die Pandemie war natürlich auch giftig dafür, weil das für uns ein ganz, ganz klares Ding war, dass die Leute abends im Kaminzimmer abhängen oder im Sommer im Garten, wir haben ja so einen Garten zwischen den Häusern. Und das ist halt komplett weggefallen. Ne? Also das habe ich, glaube ich, auch neben Wien-Supporter was gesagt. Wirtschaftlich war die Pandemie voll gut. Wir haben 2 fette Jahre gehabt mit fettem Gewinn. Und das war dann eher die Wirtschaftskrise danach, die über uns so reingeknallt hat. Aber zwischenmenschlich, psychisch, für den ganzen Spirit, für das ganze Zusammenhaltgefühl, das war Gift.
Ja, kann ich auch so nur bestätigen. Gleiche Erfahrung gemacht. Ne? Und wenig, was man in der Zeit dagegen tun konnte. Ganz kurz zum Report. Ihr habt jetzt mehrere Sachen schon tatsächlich erwähnt. Vielleicht nochmal 3-4 Sachen zusammengepackt, die wichtig sind. Was waren die Ergebnisse? Also was habt ihr nach außen kommuniziert, was wichtig war? Und dann direkt Folgefrage, wie war die Reaktion aus Community-Sicht?
Ach so, also die Reaktion, fangen wir mit der an. Die war unterschiedlich. Es war auf jeden Fall mehr Lob da für diese Transparenz. Es war auf jeden Fall mehr Wertschätzung, wie mutig das ist, dass wir das machen. Und ich stehe dazu und Heiko steht dazu. Also das ist wirklich was gut angekommen ist. Es gab aber auch Feedback. Das ist jetzt irgendwie nicht die ideale Strategie, um auf eine Investorensuche zu gehen. Aber es gab aber auch welche Leute, die sagen, das ist doch richtig geil, genau so transparent reinzugehen. Müsst ihr ja eh, wenn ihr mit denen in die Gespräche geht. Also es war durchaus unterschiedlich. Aber insgesamt war es auf jeden Fall weitaus mehr positives Feedback.
Spannend. Da muss ich nochmal ganz, sorry, Christian, dann kannst du gerne mal. Also ich bin auch ein sehr offener Typ. Du wirst es vielleicht mal auf LinkedIn gesehen habe, wenn es mal nicht gut läuft, da habe ich auch kein Problem, das zu kommunizieren. Ich finde auch immer, man darf auch Vorbildsfunktion als Unternehmer oder Unternehmerin sein. Nicht jeder soll und muss das sein, aber irgendjemand wäre schon mal schön. Und da will ich meinen ganz, ganz kleinen Part zu beitragen. Und dann gleichzeitig, wenn ich dann über eine schlechte Phase mal spreche und Leute sehen, okay, wow, da geht es jetzt ja gerade vielleicht mal nicht so gut, dann bekommst du einerseits viele Leute, die noch sagen, hey, Respekt, cool, dass du es machst, aber du kriegst auch einige Nachrichten von Leuten. Boah, ist das nicht fürs Business dann schlecht? Wollen die Brands dann noch mit dir arbeiten? Dann sind sie vielleicht unsicher. Und ich habe auch Nachrichten bekommen, wäre schon gut gewesen, wenn du mir aber vorher Bescheid gesagt hättest, dass bei euch nicht so gut läuft. Weil wir arbeiten ja auch zusammen. Und ich denke mir, ja, wir gehen jetzt nicht den Berg und also wir sind nicht tot.
Ne? Ja, nee, wir haben es ja so gemacht, dass wir, als es wirklich am Straucheln war, den Beans Report haben ausfallen lassen, weil keiner von uns Bock hatte, irgendwie über diese Situation zu reden. Wir haben halt ein Jahr gewartet, wo wir wieder am Agieren waren und nicht am Reagieren. Und das haben wir dort ja auch gesagt, wo wir ganz klar gesagt haben, wir haben noch einen weiten Weg vor uns, aber wir schaffen jetzt die Strukturen, nachdem wir jeden Stein umgedreht haben, und das System, dass wir wieder auf Spur kommen. Und da kann man sagen, dass wir haben 2024 mit einem Umsatz von 9,5 Millionen geplant, haben jetzt Mitte November, kann sein, dass wir es packen, kann sein, dass wir aber auch ein bisschen drunter sind. Es wird auf jeden Fall das umsatzstärkste Jahr der Firmengeschichte, was ja schon mal ganz cool ist.
Geil.
Wir haben Planwerte bei Rocket Beans TV, wo wir den Planwert erreichen können, haben es aber noch nicht. Der Director of Sales sitzt ja auch im Publikum. Der muss noch ein bisschen
Christopher muss noch ein bisschen was reinholen.
Ist
er da? Hand hoch. Da muss noch ein bisschen was reinholen,
aber es ist schaffbar.
Das ist auch eine Arbeitsmaschine übrigens. Ich kann das nicht oft genug sagen.
Absolutely.
Junge.
Dann haben wir Midslide Productions. Da kommt jetzt auch nächsten Monat die Webseite. Und auch von Beans Entertainment kommt die Webseite. Also auch das hatten wir, glaube ich, im Beans Support für Oktober, November angekündigt. Wird halt November, Dezember. Aber immerhin, es wird dieses Jahr. Und Midflight haben wir echt gut übertroffen von den Planzahlen, weil wir wirklich viele Projekte gemacht haben. Wie gesagt, Machiavelli Sessions, wo wir so Hip-Hop begleitet haben und die am Ende das Lied vom MDR Sinfoniekonzertorchester gespielt haben. Dann die Tagesschau, 4 Pilotfolgen, wo es jetzt darum geht, ob es 2025 weitergeht. Es war so ein zweistündiges Format auf Twitch vom NDR und SWR X-Lab produziert. Und wir haben es finanziert und wir haben es produziert. Die ganzen Inhalte kamen natürlich auch von uns. Nein, Quatsch, die kamen natürlich von der Tagesschau-Redaktion. Also das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, wenn wir da jetzt sozusagen, denk mal, aber es war mit Schalte nach Tel Aviv, dann irgendwie über die US-Wahlen zu berichten, ist das Flaggschiff. Ich bekomme noch aus einer Generation, da durfte man um zwischen 20 Uhr und 20.15 Uhr bei anderen nicht anrufen. Das ist eine Unverschämtheit, verfroren, da während der Tagesschau anzurufen. Und das ist schon irgendwie, macht mich schon irgendwie liebevoll stolz, so ein Ding umzusetzen. Dann haben wir Game 2 das ganze Jahr durchproduziert und kann ich auch später noch was dazu sagen,
ja,
was da aussieht, und haben Kika Ansage, eine wöchentliche Sendung für Kika, produziert, und das ist ein gutes Jahr und haben wir auch die Planzahlen echt übertroffen. Artist Management, glaube ich, fast 50% Umsatzsteigerung pro Jahr, seitdem wir es gemacht haben. Ist natürlich noch relativ klein, aber wir haben jetzt 12 Artists unter Vertrag, also das ist, das braucht noch ein bisschen. Aber Fabian, der das leitet, der gibt da Vollgas und auch zuversichtlich. Merch war ein bisschen schwieriger dieses Jahr, weil wir ja auch den Dienstleister gewechselt haben. Das macht sich auch in den Umsätzen bemerkbar. Es liegt aber auch daran, vorher sind alle Umsätze von RKTBNS bei uns gelandet und wir haben den Share an den Dienstleister abgegeben. Mhm. Jetzt landet der ganze Umsatz beim Dienstleister, mhm, und wir kriegen halt danach den Share, der gut ist. Und insofern, ja, wie gesagt, es kann sein, dass wir es knapp verfehlen, aber ich bin guter Dinge, gerade das letzte Quartal und gerade der letzte Monat gibt es ja gerne auch mal einen Anruf, ey, ich habe hier noch Geld, das muss ich unbedingt loswerden.
Hä, was?
Du meinst
Geld jetzt schon in 24 bekommen für Leistung von 25?
Nein, die Leistung sind natürlich auch in 24.
Ach so, ja,
das ganze Gedankenkonstrukt, was dann irgendwie entsteht.
Ja, verstehe ich. Ja, auch kenne ich.
Ja, muss schnell noch Stühle kaufen, ne? In diesem Jahr, damit das Budget aufgebraucht ist.
Ja. Ich finde es auch total schön, diesen offenen Ansatz zu haben und auch so ehrlich über die Dinge zu reden. Weil ich sag ganz ehrlich, ich habe das mit Dennis auch ständig. Wenn du mit Leuten redest, frage ich mich manchmal, warum es der Industrie schlecht geht. Weil allen geht super, alles ist geil, bei allen läuft es nach Plan und alles ist perfekt. Und ich verstehe natürlich, dass du keinen Bock hast, in so einem richtig schlechten Jahr so einen Report zu machen. Vor allem, weil ihr sehr transparent seid. Aber ich glaube, ein bisschen mehr Ehrlichkeit im Business würde vielen Leuten gut
tun. Absolut. Aber wie gesagt, wir wollten ein Licht am Ende des Tunnels sehen, um sozusagen diesen Bean Support wieder zu machen. Und es ist einfach, ich produziere jetzt seit 2006 Game One bis 2014, 307 Folgen. Seit 2016 für Funk erst und jetzt für ZDF Neo. Der Vertrag läuft jetzt noch bis Juni 25. Das ZDF hat richtig cool dieses halbe Jahr noch verlängert, damit wir einen neuen Heimathafen finden können. Und ich bin zuversichtlich, dass wir es schaffen. Wir haben noch keine Zusage, aber wir reden mit verschiedenen Senderanstalten, wir reden mit verschiedenen Streaming-Plattformen und so weiter. Und da auch wirklich mit den richtigen Ansprechpartnern und Entscheidern und nicht so irgendwie am Empfang anrufen und sagen, wie geht das? Ich mache seit 1995 Fernsehen. Also das ist, wäre bescheuert, wenn ich da keine Kontakte hätte. Und auch die ganzen anderen, Michael, der Managing Director von Productions, ist auch natürlich Feuer und Flamme dafür und brennt dafür, dass wir es hinkriegen. Ich sag mal, ich bin nach wie vor zuversichtlich, dass wir ab August 2025 eine neue Mama für Game 2 haben.
Dann sind wir ja schon in der Zukunft. Also erstmal hört sich gut an. Für 25, jetzt haben wir viel über 24 gesprochen, Beans Report etc. pp. Ausblick in 25, ab August zuversichtlich. Die Entities werden gerade, teilweise sind sie gegründet, teilweise werden sie. Nee.
Also Ausgründung machen wir, wenn dann eh erst später. Jetzt geht es erstmal,
okay,
dass wir das ganze Backend schaffen.
Ja.
Und das wird ab 1.1. eingeführt, da kann Heiko gleich noch was dazu sagen. Und nochmal ganz kurz zu 24. Es kann auch sein, dass wir das Ziel knapp verfehlen. Ne?
Ja.
Also das kann auch sein, dass wir es nicht erinnern, aber die ganzen Schritte, die wir gemacht haben und Stellschrauben, die sind in die richtige Richtung und die greifen dann in 2025. Das dauert ja eh insgesamt alles immer ein bisschen länger. Es kann sein, dass wir schwarze Zahlen schreiben werden. Es kann auch sein, dass wir sie knapp nicht schreiben werden. Ich bin aber zuversichtlich und das ist dann im Vergleich zu dem letzten und vorletzten Jahr schon ein sehr, sehr guter Schritt. Und jetzt auch noch mit der ganzen Umstrukturierung sind das meiner Meinung nach wirklich die richtigen Maßnahmen, die wir dort vollziehen.
Ja, wir haben mittlerweile einfach ganz andere Instrumente, das Ding zu kontrollieren. Und wie ich vorhin schon meinte, also einerseits natürlich ein Armutszeugnis, wenn ich jetzt als Geschäftsführer sage, wir haben das Ding nicht komplett unter Kontrolle. Aber Rocket Beans wurde halt nicht ausgedacht. Rocket Beans ist einfach passiert. Und das ist unser größter Vorteil und der größte Nachteil. Weil hätte man Rocket Beans ausgedacht, wäre es nie so geworden, wie es ist. Hätte man Rocket Beans aufgeschrieben und gesagt, wir wollen das und das Programm machen, wir brauchen jetzt die und die Leute und können das und das finanzieren, wäre es viel glatter gewesen. Es hat es einfach gestartet. Und dementsprechend gab es aber auch so einen Grundbug, dass das Ding halt auch nicht vernünftig aufgestellt wurde. Wir haben natürlich zwischendurch, das schaffen wir jetzt ja nicht erst im kurz vor dem 10. Jubiläum des Senders sozusagen, aber trotzdem, es ist immer eine Operation am offenen Herzen gewesen, das ganze Backend sozusagen aufzustellen. Und jetzt diese ganzen einzelnen Geschäftsbereiche für sich zu sehen, das gesondert auch führen zu können, diese Eigenverantwortung, von der wir vorhin gesprochen haben, durchzudeklinieren, das ist alles eigentlich kein Hexenwerk, aber wir waren halt einfach in so einer komischen Zwischenposition, weil irgendwann ist diese verspielte Anfangsphase auch vorbei. Das ist ja so, einfach zum Anfang war es Anarchie und Hauen und Pappe und so weiter. Wir sind aber tatsächlich noch nicht da, wo das Ding sich wirklich so komplett trägt. Und das war einfach zwischendurch durch die Pandemie, durch den Ukraine-Konflikt und so weiter, das ist alles durchgemixt. Aber wir sind in der gefährlichen Zwischenposition sozusagen gewesen. Immer wieder coolen Scheiß und so, das ist natürlich klar. Aber trotzdem, wir waren wirklich, also noch nicht so kommerziell eigentlich oder nicht so gut aufgestellt, dass man wirklich Geld verdient, aber auch schon nicht mehr komplett Indie und Avantgarde, sodass viele Leute auch denken, naja, so geil wie am Anfang ist es vielleicht nicht. Und das ist so eine ganz schwierige Zwischenposition. Aber da bin ich optimistisch, dass wir es hinkriegen. Insofern Ausblick von meiner Seite auch, cooles Programm machen. Das machen wir tatsächlich jetzt auch schon, aber wir müssen auch gucken, dass wir unsere Inhalte schützen und dass wir tolle Dinge machen, auch für uns selbst, ohne konkreten Auftraggeber. Wir versuchen natürlich, möglichst viele Partner reinzuholen. Aber das ist ganz wichtig, dass wir eine Balance schaffen. Und wir waren jetzt auch unter Druck, wie Arno meinte, wir mussten eine Zeit lang halt auch reagieren, aber wir kommen wieder mehr ins Agieren und Rocket Beans ist auch immer dann am besten, wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen.
Da ist was dran. Ja, und Heiko hat es gerade schon getroppt, am 15. Januar 2025 feiern wir den 10-jährigen Geburtstag, wie wir es nennen. Am 15. Januar 2015 haben wir den Sender gegründet. Rocket Beans wurde ja 2011 gegründet, also schon ein bisschen älter, aber für uns ist das so, das war ja 15. Januar 2015, der Sendestart, wo wir rund um die Uhr gesendet haben und feiern wir jedes Jahr und das feiern wir dieses Jahr natürlich mit einem 10-Jährigen und ein paar Überraschungen auch.
Nochmal.
Wir feiern es eigentlich das ganze Jahr 2025, feiern wir das 10-Jährige durch.
Ihr habt ja das Backend so ein bisschen jetzt beschrieben, ne, und wie ihr die Sachen aufteilt und welche Unit eigentlich irgendwie was macht. Habt ihr jetzt in dem Prozess auch Dinge gesehen, wo ihr sagt, das machen wir gar nicht mehr oder das schmeißen wir komplett weg, weil das lohnt sich gar nicht, oder ist es wirklich nur ein anderes Tracking, aber eigentlich macht ihr die gleichen Sachen?
Das muss ich nächstes Jahr rausstellen. Also ich weiß es tatsächlich noch nicht, aber wir werden natürlich ein paar Sachen überprüfen müssen, weil einfach nur das Backend ändern und plötzlich gehen alle Zahlen durch die Decke, das ist, funktioniert ja nicht tatsächlich. Aber bis jetzt versuchen wir natürlich möglichst viel zu erhalten, aber die Identität wieder neu zu erfinden. jetzt klingt so, jetzt muss ich auch was ins Phrasenschwein schmeißen, auf jeden Fall. Aber ja, das ist, es ist ehrlicher gemeint, als sich es anhört oder als sich so phrasiert anhört. Es ist tatsächlich so, wir wissen es noch nicht in jedem Maße, aber wir versuchen aufzubauen, weil nur weil ich von Kommerzialität und Geldverdienen gesprochen habe, also das ist, Rocket Beans ist nicht die Firma, die man jetzt beliebig hochskalieren kann. Wir wollen auch weiterhin die Rocket Beans sein, wir wollen geilen Scheiß machen, wir wollen die Indie-Fahne hochhalten, das ist völlig klar. Aber wir müssen halt auch gucken, dass da jetzt halt auch nachträgliche Firma draus wird, weil wir machen das schon, alle schon relativ lange, und das ist auch für uns als Geschäftsführer wichtig, auch die MitarbeiterInnen gegenüber, weil viele Leute sind auch länger bei uns und wollen auch mehr Geld verdienen, mehr Incentives haben, was weiß ich nicht alles. Wir müssen das einfach auf komplett solide Beine stellen.
Und der herausforderndste und komplexeste Geschäftsbereich ist natürlich Rocket Beans TV, weil Auftragsproduktion, Midflight Productions, du kriegst Betrag X vom Sender und musst gucken, dass Y übrig bleibt, und das ist Handwerk und Business, auch was das Controlling anbelangt und so weiter. Artist Management, da musst du gute Leute sein, die Reichweite aufbauen, musst gute Deals haben, Talente entdecken und so weiter, ist auch handelbar. RKT, BNS und Merch allgemein ist, die Community kauft es, um uns zu supporten, Leute kaufen es, weil sie es geil finden und so weiter, auch handelbar. Aber irgendwie 40 verschiedene Shows und Formate ohne Auftraggeber in eigenen Studios zu produzieren und die zu finanzieren, Das gibt's nicht nochmal.
Nee.
Das gibt's in ganz Deutschland nicht nochmal. Und ich hänge mich jetzt hier mal aus dem Fenster. Das gibt's auch in Europa nicht und auch weltweit nicht. Jetzt könnte man sich fragen, warum wohl? aber und da sind wir jetzt dabei. Wir machen, wie gesagt, wir machen zwischen 4,5 oder 5 Millionen Euro Umsatz nur mit Rocket Beans TV. Und das muss möglich sein. Und das ist auch so, das ist unser Baby, das haben wir geschaffen. Und das muss nicht die totale Cash-Cow sein. Das sollen gerne die anderen Bereiche sein. Aber sich zu selbst verwirklichen, einen Platz zur Entfaltung zu bieten, ein Trampolin zum Ausprobieren irgendwie zu schaffen. Und das schafft Zusammenhalt, das schafft die Community-Building. Und das ist was, wo wir total stolz drauf sind. Und das wollen wir einfach auch unbedingt erhalten. Aber nicht koste es, was es wolle, sondern auf soliden analytischen Entschlüssen, die dazu führen, dass auch Rocket Beans TV profitabel wird.
Ihr habt über Identität gesprochen. Die Identität der Rocket Beans ist auch sehr stark geprägt anhand der Gesichter, die es gibt. Ne? Und ich würde jetzt lügen, wenn ich genau wüsste, wie gerade der Status quo ist, aber ich weiß, Buddy macht mehr eigene Sachen mittlerweile. Ne? Ihr habt das Konstrukt umgestellt. Die Leute haben auch von alleine, also selbst streamen können, haben ihre eigenen Formate, sind dann Artists bei euch, ne? Also das Business-Konstrukt sich auch geändert. Wie ist die Einbindung dieser Gründungsgesichter auch für die Identität momentan, und wie läuft das so?
Gut, also besser. Ist immer noch schwierig, es sind vier völlig unterschiedliche Charaktere. Nils und Tien sind bei uns unter Astronaut unter Vertrag, Simon ist bei Instinct. Budi braucht das nicht, weil er eigentlich das Almost Daily bei uns vor der Kamera macht und gerne auch mal prosoziale Formate macht. Und das funktioniert soweit. Wir haben eine klare Struktur geschaffen, wie viele Stunden und welche Formate sie on air moderieren und was da noch an unterschiedlichen Variablen dabei sind, weil wir gerne auch mal neue Sachen ausprobieren. Und dann ist es auch vollkommen okay, dass die ihr eigenes Ding weitermachen, weil das sind Moderatoren, und dafür ist Rocket Beans TV auch nicht die Cash-Cow genug, wenn man das jetzt mal nur auf monetäre Sachen macht. Und die sehen halt auch Moderatoren und Moderatorinnen rechts und links, sehen die halt einfach nur auf sich achten und so weiter. Und deswegen war das für uns die bestmögliche, jeweils individuelle Lösung, die wir gemeinsam gebastelt und geschaffen haben, um die Zufriedenheit wieder zu erhöhen. Und wir hatten jetzt gerade unseren Beatspink-Ender, das erste Mal mit Heiko. Das machen wir so zwei, dreimal im Jahr, wo wir das Wochenende so ein Brainstorm in irgendeiner Hütte verbringen. Und da hat man gemerkt, dass die Zufriedenheit einfach gestiegen ist in den letzten 2 Jahren. Und damit auch das Commitment steigt. Das ist aber natürlich nicht alles rosa. Ich meine, die Leute, jeder kennt die Jungs auch on air, dass das nicht die einfachsten Charaktere sind. Das weiß man ja auch. Und das müssen wir halt ausbaden.
Vor allem Eddie.
Ja,
Eddie ist super. Ich mag Eddie total gerne. Echt ohne Scheiße.
Also die sind auch einen Schritt weniger operativ einfach in die Firma eingebunden. Das ist, also da war ich ja noch nicht dabei, Arno, aber du hast ja erzählt, dass es quasi schon früher über das Design von Briefpapier fast geprügelt wurde.
Oh, da ging es darum, welchen Augenausdruck und welches Grinsen die Bohne hat. Es gibt noch so Entwurfszettel, weil einmal lächelt sie, einmal guckt sie grimmig, und da haben wir uns die Köpfe für eingehauen, weil wir über jeder einen anderen Favoriten hatte. Und dafür sind wir zu groß geworden, und die haben halt auch einfach da den Fokus aufs Moderieren gelegt, und das ist auch gut so und fühlen sich damit auch wohl. Also wir machen dann schon auch ein Update-Reporting, haben jeden Monat ein Beans-Matching, wie wir es nennen, wo wir die reinholen in die Themen, wo sie halt wirklich auch Impulse geben können und so weiter. Aber Heiko und ich sind die Geschäftsführung, und das ist auch okay so.
In der Situation, in der ihr jetzt seid, jetzt hast du es ja ein bisschen beschrieben, ne? Es gibt Dinge, da kann man irgendwie das Cash machen, das andere sind dann so Dinge, da kann man sich ein bisschen verwirklichen. Wie sieht denn euer Wertekompass aus? Also das jetzt, ne, du hast gerade von der Indie-Flagge gesprochen, die hochzuhalten. Mit welchen Werten agiert ihr denn, dass ihr das dann auch quasi euch gegenseitig so im Check haltet? Ne? Dass ihr sagt, hey, das wäre jetzt ein bisschen zu viel, oder hey, da kann man noch ein bisschen mehr, aber das ist dann, ne, das noch Indie genug, das nicht mehr Indie genug. Also wie geht ihr damit im Alltag um?
Naja, wir machen ja auch viel Quatsch. Ne? Also das ist, also wir machen Unterhaltungsfernsehen. Wir sind ja kein politischer Sender oder sowas. Und das heißt, gerade bei Rocket Beans TV wir immer schon ausprobiert und haben wir immer schon Grenzen getestet, haben wir immer schon, das ist aber die Regel im Fernsehen, da macht man das so. Und man sagt so, nö, wir machen es anders. Und das ist ja auch was total Spaß macht. Oder das ist aber auch was, wo man auch gerne mal scheitern kann. Aber auch das haben wir uns dann geleistet. Das ist nicht jede Sendung, die wir da entwickelt und erfunden haben, hat funktioniert. Viele laufen aber seit Jahren bei uns auf dem Sender. Was die Auftragsproduktion anbelangt, ist was anderes. Da bist du Dienstleister, da musst du abliefern. Du kriegst Kohle dafür von einem Geldgeber, meistens einem Sender oder einem Streamer. Und dann musst du natürlich die inhaltliche Anforderung und Qualität erfüllen. Und natürlich haben wir da ein Wertesystem. Also wir würden jetzt nicht, keine Ahnung, irgendeine totale Trash-Show machen, wo Menschen vorgeführt werden. No way. Aber auch etwas. Nein, also ich meine, wir haben jetzt für ARD Kultur und WDR 4 Folgen Machiavelli-Sessions gemacht, wo am Ende das MDR-Symphonieorchester das inszeniert. Das ist Hochkultur. Ne? Das heißt, wir wollen aber jetzt nicht nur Hochkultur machen, sondern wir könnten auch totales Light-Entertainment-Fernsehen machen, weil das liegt uns genauso. Man muss sich ja nur das Programm bei uns auf dem Sender angucken, wo unsere Leidenschaft ist, was für Formate wir auch gut können. Und das ist halt auch viel Quatsch und lustig sein. Und da ist das Wertesystem, also mein persönliches Wertesystem ist, keine Menschen vorführen oder in Situationen bringen, mit denen sie nicht gerechnet haben, nicht umgehen können. Es liegt aber auch ein bisschen an meiner angestellten TV-Vergangenheit, als ich halt echt auch so ein bisschen Trash-TV gemacht habe. Und das habe ich halt mit 2003 abgeschlossen, das Kapitel. Und erst so unbewusst Schritt für Schritt gemerkt, dass ich das gar nicht mehr mache. Ich meine, ich habe dann Pimp mein Fahrrad produziert für MTV, dann Game One. Das sind alles lustige, prosoziale, Nischen-popkulturelle Formate und nicht, keine Ahnung, Frauentausch oder wie die ganzen anderen Dinger da heißen.
Ja, es ist schon eine Herausforderung, manchmal Werte zu balancieren, würde ich sagen, intern. Also Arno hat jetzt so viel über so die Werte nach außen gesprochen, aber wenn man über 100 Leute hat, dann ist man einfach auch... Also wir geben den Leuten ja nichts vor. Also wir sind, würde ich sagen, ein alternatives Medienprojekt, weil wir keine Investoren haben und was Eigenes probieren. Aber wir sind jetzt nicht per se ein linkes Unternehmen oder so. Ich sympathisiere mit linken Ideen, aber trotzdem ist es schon so, dass wir bei uns unter den MitarbeiterInnen mittlerweile ein Spektrum auch haben. Wir haben in der Community auch ein Spektrum von Leuten, die vielleicht auch einfach ganz unterschiedliche Parteien wählen. Na, also da klar, fuck AfD. Aber ansonsten gibt es halt einfach ein Spektrum. Klar. Und es gibt auch einen Generationskonflikt vielleicht auch in der Beurteilung von Werten, von Diversität etc. von Leuten, die jetzt wie ich schon 50 sind. Also gut, ich bin jetzt Gender Study studiert im Rahmen der Kulturwissenschaften. Ich bin jetzt in diesen Diskursen drin. Aber trotzdem gibt es halt einfach Leute, die mit Anfang 20 kommen und Leute, die 50 sind. Da sind 30 Jahre dazwischen. Und das System ächzt halt manchmal dann schon, dass Leute in der Community zum Beispiel enttäuscht sind, weil nicht jeder von unseren Gesichtern on air deren persönliche Werte widerspiegelt. Und wenn man ein kleines Unternehmen ist oder halt nur wirklich ein Konglomerat aus ganz wenigen Streamern, ist das Bild vielleicht tatsächlich noch homogener. Das heißt, wir haben sicherlich auch ein paar Leute, die denken, oh, gerade in dieser aufgehitzten Debattenkultur momentan, ja, da bin ich halt einfach enttäuscht von euch, wenn ihr euch so und so nicht positioniert. Und du hast von Eddie angesprochen, der hat halt einfach vielleicht ein anderes Verständnis von Humor und Edginess, sage ich mal, als jetzt vielleicht irgendjemand, der mit Anfang 20 anfängt.
Und das ist ein gutes Recht.
Absolut.
Und auch gerade das Heterogene, ich finde das gut. wir müssen jetzt hier kein Einheitsbreihaufen sein, sondern es ist, wir spiegeln das wieder, spiegeln die Gesellschaft wieder und die Community spiegelt die Gesellschaft noch mehr wieder. Und ja, Punkt.
Ja, finde ich, also ja, ich glaube, da sind wir ja auch ein bisschen Vorbild, ne? Gesichter nach außen, was wir widerspiegeln wollen, wie die Gesellschaft auch dann sein darf, sein soll. Und deswegen ja, jedes Recht der Welt für Eddie, dass er so ist, wie er ist, ne? Und dass das auch okay sein muss.
Ja, und er ist extrem lustig und das ist extrem cool. Und ja, er ist extrem, kennt sich mit amerikanischer Stand-up-Comedy richtig, richtig gut aus und so weiter. Da können sich einige eine Scheibe von abschneiden.
Also, jetzt kleine Geschichte von früher, jetzt frühe 2000er, als ich dann bei Giga erst Gast war und dann später auch gearbeitet habe. Und Eddie war ja mein erster Kontakt überhaupt zu dieser Giga-Welt, 2002, glaube ich, war das. Zwei, drei. Und ich habe damals als junger Mensch schon gedacht, boah, der ist ja viel lustiger als die Leute, die jetzt bei den großen Fernsehsendern sind. Ja, manchmal, fairerweise, ich weiß nicht, ob ich das Eddie schon mal gesagt habe, ich glaube, vielleicht denken das auch andere, ich glaube, der hatte mal ein gewisses Potenzial, was er nicht komplett ausgeschöpft hat.
Naja, die haben, die vier haben den Deutschen Fernsehpreis für beste Moderation und Unterhaltung im Jahr 2017 gewonnen.
2002, da war...
Nee, das war schon krass, waren wir auch echt überrascht, dass wir auf einmal dann, also dass wir, vor allem die vier Jungs, den Deutschen Fernsehpreis für beste Moderation und Unterhaltung. Es war, glaube ich, auch so ein bisschen strategisch, dass es so, okay, jetzt werden auch Streaming-Plattformen hier in den Deutschen Fernsehpreis mit reingenommen, wie zum Beispiel halt die drei großen, Netflix, Amazon, Rocket Beans.
Geil. Ernsthaft?
Das war ein Witz. Achso, nee, also das mit den drei großen war ein Witz. Achso. Aber dass das, glaube ich, so von der Jury auch, guck mal da, das ist auch Fernsehen, das ist auch Bewegtbild. Und die Jungs sind super gut im Moderieren.
Ja.
Die sind seit 20 Jahren oder über 20 Jahren vor der Kamera. Da kann es anfangen zu brennen, da kann eine Wand umfallen. Die brauchen keine Coaching-Cards, die können frei reden. Und das ist schon auch absolut von den Leistungen verdient gewesen.
Also wie viele Live-Stunden die da alle gemacht haben. Ich wüsste nicht, wer gefühlt mehr gemacht hat, um ehrlich zu sein. Und das fällt mir auch immer wieder auf, wenn du Profis im klassischen TV siehst, da kann, glaube ich, fast keiner so gut mit Stresssituationen umgehen wie jetzt zum Beispiel die vier.
Ja.
Agree ich.
Nochmal zurück zu den Werten vielleicht. Ja. Ich springe jetzt wieder zwischen externen und internen hin und her oder so. Ich glaube, es gibt bei Jüngeren auch ein größeres Bedürfnis, Werte zu zeigen. Also eine Diversitätsflagge aufzuhängen, sich in irgendeiner Form zu Sachen zu bekennen oder gegen Sachen zu sein. Und das merke ich ist teilweise bei uns im Team halt auch schon, ich will nicht sagen Konflikt, aber eine Herausforderung, weil für mich sind ganz viele Werte selbstverständlich. Ich lebe sie und muss sie halt nicht immer zeigen. Andere Leute sagen aber, ey Heiko, du musst dich positionieren in diesen Zeiten. Und damit haben sie vielleicht auch irgendwie recht. Und da gibt's halt auch schon mal Diskussionen. Wir haben eine Flagge, eine Diversitätsflagge, die hängt bei uns draußen. Das finden aber auch vielleicht nicht alle Leute bei uns gut. Und nicht, weil sie gegen Diversität sind oder Vielfalt, sondern weil sie denken, nee, ist doch klar, das müssen wir doch jetzt nicht draußen irgendwie an die Wand hängen. So, und das sind so Diskussionen und
Schönes Generationsthema.
Ja.
Letzten Endes, ne? Weil, finde ich auch, selbstverständlich, die meisten Werte, die heute nach außen getragen werden, auch sicherlich vielleicht teilweise notwendig, die dann unserer Generation, glaube ich, einfach für die meisten selbstverständlich sind, ohne dass man es immer nach außen tragen muss. Gehe ich tatsächlich ähnlich.
Habt ihr da aktive Gespräche drüber? Oder ist das dann was, wo du jetzt sagst, hey, das gefällt vielleicht nicht jedem, aber nicht, weil sie dagegen sind, sondern weil sie das als gegeben hinnehmen? Oder forciert ihr dann auch, also gerade bei diesem Altersgap zum Beispiel, forciert ihr da einfach Gespräche, auch im Team, dass man die Sachen anspricht? Oder ist das eher so, dass man...
Ich glaube, da möchte ich mich nie mit Federn schmücken. Also ich würde nicht sagen, dass wir es forcieren. Mhm. Also ich finde es schon wichtig, über solche Sachen zu sprechen. Und wir haben halt auch eine aktive HR-Arbeit. Also wir versuchen wirklich, eine aktive MitarbeiterInnenkultur zu fördern. Aber diese Sachen perfekt in Einklang zu bringen, Dialog zwischen Jung und Alt und so weiter, das funktioniert nicht so, wie wir es gerne hätten. Wir hatten es tatsächlich schon mal besser vor der Pandemie. Wir haben halt Tage gehabt, wo wir uns austauschen zu Themen. Wir haben mal so Foren. Wir haben tatsächlich mal mit der gesamten Mannschaft über Humor diskutiert. Irgendwie tatsächlich, was darf Humor, was kann Humor? Und gerade auch im Hinblick auf Sexismus und solche Themen halt so, ne, wie ist das jetzt? Verschiedene Perspektiven ausgetauscht. Das gab es tatsächlich vor der Pandemie mehr. Und es war auch einfacher, als wir weniger Leute waren, weil man konnte dann quasi so die gesamte Belegschaft auch in einen Raum packen. Mittlerweile müssen wir einen externen Raum mieten, wenn wir alle unter einen Hut bringen wollen. Ich würde schon behaupten, es ist eine Möglichkeit und eine offene Plattform für Austausch, aber es könnte tatsächlich mehr sein.
Außer es ist gutes Wetter, dann können wir in unseren Garten gehen.
Blick nach vorne. 2025 steht vor der Tür. Ihr seid sehr nah dran an eurem Ziel, das ihr selbst ausgesprochen habt, egal ob es jetzt leicht verfehlt wird oder genau getroffen wird. Das ist ja erstmal Hut ab, denn das Ziele erreichen ist ja nicht so einfach. Da steckt schon viel Arbeit hinter. Wie schaut ihr jetzt nach vorne 2025? Was sind so die Themen, die euch begeistern oder auch die Herausforderungen, die ihr jetzt noch am ehesten wahrnehmen wollt?
Also ich bin gespannt, ob das, also das, wir werden sehr viele Learnings im Quartal 1, Quartal 2 ziehen aus der ganzen neuen Organisationsstruktur. Und ich bin am meisten gespannt auf Rocket Beans TV natürlich, wie wir das hinbekommen, dass das wirklich ein in sich gesundes und profitables Unterfangen wird. Ich mache mir sehr große Hoffnung, was Midflight Productions anbelangt. Michael Petrescu, der Managing Director, ist Feuer und Flamme, will da Vollgas geben. Anja Resler, die bei uns auch schon die Show- und Leitredaktion gemacht hat, ist ein absoluter TV-Nerd und ist richtig, richtig, richtig gut. Also die beiden sind da wirklich gut. Ich möchte auch gerne mitmischen. Ich habe das seit 2003 als Produzent gemacht und das macht mir totalen Spaß. Und wir haben echt schöne Ideen im Köcherl, die jetzt so langsam eingereicht werden mit verschiedenen Sendern. Und da ist halt so, das Influencer-Business, das muss ganz schnell gehen und das Geld muss direkt da sein. Das Rocket Beans TV-Business geht auch oft ganz schnell, ist aber auch ganz oft strategische, langfristige Planung, mit Sponsoren reden, die sich für einen Jahresvertrag committen. Und mit Flight, also Auftragsproduktion, das ist halt extrem langwierig. Also wir haben jetzt zum Beispiel bei einem Sender ein Format liegen, was total geil ist, dass es... das ist seit einem Jahr in der Mache und du guckst, wo du es einreichst, bei wem du es einreichst. Ist es die richtige Person? Weil die sagen alle immer, ja klar, ich bin der Richtige, aber dann verpufft's. Und oft hast du dann auch nur einen guten Schuss. Und da glaube ich, dass Michael und Anja nächstes Jahr wirklich ein geiles Jahr hinlegen werden. Wir haben jetzt trotzdem, wir sind ja mitten in der Jahresplanung, eher konservativ geplant, weil du kannst es nicht sagen. Also auch der Fernsehmarkt ist in der Krise und so weiter. Du kannst jetzt nicht sagen, und da schießen wir mit 6-7 Millionen Euro Umsatz alleine mit Flight Productions das Jahr, sondern wir haben das jetzt so, wir haben uns jetzt gesteigert von 23 auf 24 und wir werden uns auch von 24 auf 25 steigern, aber die Möglichkeit, dass das die Jahresplanung komplett übertrifft, die ist natürlich da, aber die darf nicht in unserer Jahresplanung als Voraussetzung mit drin sein. Ja. Also da mache ich mir große Hoffnungen, Artist Management eigentlich auch und auch gerade RKT BNS und Merch hatten wir dieses Jahr so ein bisschen so ein Durststreckenjahr, aber da haben wir jetzt einen Jahresplan, hatten wir gerade letzte Woche das Meeting, das sind viele geile Sachen geplant, viele Produkte, viele Drops und wie wir sie nennen, wenn wir da Kollektionen rausbringen. Also ich bin zuversichtlich.
Heiko?
Ja, ich bin auch zuversichtlich. Wir haben ja so die Aufgabenteilung, haben wir ja auch im Beans Report gesagt, Arno ist der Außenminister und ich bin der Innenminister. Dementsprechend gucke ich jetzt so eher nach innen auf das Jahr und freue mich auf diese neue Organisationsstruktur. Also wir haben jetzt zwar schon sukzessive die Markenidentitäten gewechselt, aber intern werden wir ab 1.1. ganz viele Meetings, Zuständigkeiten und so weiter switchen. Und das ist ja nicht der Geilschalter, den wir drücken, einmal raufhauen und es läuft, sondern es wird wirklich wahnsinnig viele Diskussionen geben. Es wird auch Diskussionen aus der Hölle geben, wer jetzt wie was bezahlt, viel mehr Silo-Denken, was zu moderieren ist. Aber ich habe da einen Bock drauf tatsächlich, weil ja das ist halt eine ganz nötige Strukturreform und ich glaube, das wird ein bisschen dauern. Und vom Ausblick her ist natürlich so, wir simulieren damit quasi eine Art von Holding-Struktur, die natürlich auch zur Ausgründung verschiedener Geschäftsbereiche als eigene Firmen führen kann. Das muss nicht sein, aber es gibt halt viele Bereiche, da ist es aus den verschiedensten Gründen logisch. Die erwähnten Auftragsproduktionen sind auch aus Gründen der Produktionssicherheit zum Beispiel wichtig. Es gab halt auch schon Fragen, ja, könnt ihr eigentlich liefern, wenn natürlich wir in die Öffentlichkeit gegangen sind und gesagt haben, das ganze Ding ist schwierig, weil wir haben auch längerfristige Verträge mit Sendern und so weiter. Aber es gibt auch andere Bereiche, die sich lohnen würden, auszugründen, weil es war vorher halt auch in diesem Gemischtwarenladen, wie wir ihn am Anfang genannt haben, ein Problem, externe Partner reinzuholen. Denn die meisten Leute interessieren sich für einige dieser Geschäftsbereiche, aber eben nicht für alle. Und indem wir die für sich dastehen lassen, können wir dort halt auch Partner reinholen, MitarbeiterInnen partizipieren lassen und so weiter. Das müssen wir tatsächlich mal schauen. Da haben wir noch keinen konkreten Plan. Wir können jetzt nicht sagen, dann und dann und dann haben wir die und die Firmen. Aber natürlich könnte das Backend auch zum Frontend werden.
Absolut.
Ja, sprechen wir in einem Jahr nochmal drüber, ne?
Ja, genau so machen wir das. Ne? Machen wir schön in anderthalb Jahren dann unsere nächste Summary. Uns hat sehr gefreut, dass ihr heute hier wart, hier seid und hoffentlich jetzt gleich weitere Kaltgetränke genießen dürft. Unsere liebste Frage zum Schluss dann nochmal ganz kurz. Welchen Gast würdet ihr uns denn mal empfehlen? Jemand, den, also ne, jemand, wo ihr sagt, kennt ihr vielleicht, haben wahrscheinlich sogar weg aus unserer Bubble, ne, wäre sogar ganz cool, mal jemanden zu haben, wo wir nicht schon sagen, ach, kennen wir ja natürlich. Ich glaube, ihr habt ganz viele Leute, die gar nicht bei uns so rumschwimmen.
Ihr habt das ja auch in der Vorbereitung.
Natürlich, ich habe mich nicht vorbereitet auf diese Frage.
Ja, sehr ist das ganz spontan zu antworten. Nein, absolut nicht. Heiko und ich haben uns abgesprochen und Heiko wollte das übernehmen.
Ja, ihr habt ja schon wahnsinnig viele Folgen und ich habe jetzt nur mal so geguckt über die Google-Recherche, wen ihr noch nicht hattet. Ich würde einen Hamburger Homie ins Rennen werfen, Wolf Lang. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal hattet.
Nee, hatten wir noch nicht. Nee. Mit dem habe ich Mittwoch noch gesprochen.
Genau, das ist doch super. Wolf Lang als Kopf von Supercrowd, Hamburger Szene, Urgestein sozusagen, verantwortlich für die Polaris, die sich sehr gut macht, für den Indie Arena Booth, hat früher Spiele gemacht mit Threaks und was Wolf und uns eint, der kann halt so beides, der kann halt Indie und Mainstream und ist auf jeden Fall eine sehr interessante Person, die auch auf jeden Fall deutlich das Maul aufkriegen kann auf der Bühne oder im Podcast. Insofern würde ich sagen, guter Gesprächspartner, liebe Grüße.
Sehr gute Empfehlung.
Das wollte ich auch sagen.
Ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr heute bei uns wart. Hat uns sehr viel Spaß gemacht.
Danke.
Weiterhin viel Erfolg.
Danke.
Und freut uns, wie die Geschichte weitergelaufen ist. Deswegen Daumen sind weiterhin gedrückt und wir sprechen uns in spätestens anderthalb Jahren.
Alles klar.
Danke euch.
Jo. Tschüss. Ciao. Tschüss. System shut down.